Lass uns noch mal zusammen beten. Barmherziger Vater, wir bitten dich, dass du uns jetzt selbst dein Wort aufschließt, dass du uns Ohren gibst, damit wir verstehen, was du uns sagst. Wir bitten dich, gib jedem von uns das, was er braucht, um im Glauben an deinen Sohn Jesus Christus zu wachsen. Amen. Der Predigttext ist aus dem Lukasevangelium, Kapitel 11, Verse 14 bis 36. Lukasevangelium, Kapitel 11, die Verse 14 bis 36. Das Thema der Predigt habe ich so überschrieben: Du kannst Jesus wirklich vertrauen, dass er dir das wahre Leben bringt. In dem Predigttext heute, da wird nämlich von einigen Leuten genau das Gegenteil behauptet. Jesus würde Menschen unter die Herrschaft Beelzebuls bringen. Lukas berichtet von Vers 14 an. Jesus trieb einen Dämon aus, der stumm war. Als der Dämon ausgefahren war, konnte der Stumme wieder reden. Die Volksmenge staunte, aber einige unter ihnen meinten: Er treibt die Dämonen durch Beelzebul, den Obersten der Dämonen, aus. Und andere wollten ihn auf die Probe stellen und verlangten von ihm ein Zeichen vom Himmel. Lukas hat vorher schon einmal davon berichtet, wie Jesus gegenüber seinen Jüngern sagte: Wie lange soll ich das bei euch noch aushalten? Ihr glaubt dem nicht, was ich sage und was ich tue. Also Jesus hat's schwer gehabt hier auf der Erde. Nicht nur in seiner letzten Lebenswoche, sondern also man kann sagen, wenigstens in den 3 Jahren seiner öffentlichen Wirksamkeit ist Jesus regelmäßig Menschen begegnet, die ihm mit bösen Unterstellungen begegnet sind. Jesus war unterwegs und dann berichtet Lukas, bei einer Gelegenheit hat er dann einen Dämon ausgetrieben von einem Menschen. Und dieser Dämon war stumm. Fragt man sich auch, gibt es Dämonen, die stumm sind? Man könnte auch fragen, gibt es Dämonen, die dumm sind? Gibt es Dämonen, die schlauer sind? Wahrscheinlich macht Lukas den Hinweis, weil die Wirkung, die der Dämon hatte, auf den er besessen hat, war die, dass der stumm war. Der Hinweis soll wahrscheinlich deutlich machen, also Dämonen übertragen bestimmte Eigenschaften, die sie haben, auf diejenigen, die sie in Besitz nehmen. Also irgendetwas von ihrer Bosheit, das in ihnen steckt, das übertragen sie auf Menschen, die sie in Besitz nehmen. Und es scheint so zu sein, da sind die Dämonen nicht alle gleich. Es gibt ja unterschiedliche Arten, boshaft zu sein. Ist auch bei den Dämonen so. Die Volksmenge staunte. Also alle haben gesehen, das ist ein besonderes Zeichen, was wir sonst noch nicht erlebt haben. Also Jesus macht den Stummen frei von dem Dämon. Und das wird daran sichtbar, dass der Stumme wieder reden kann. Aber dann kommt der Vorwurf einiger Leute aus der Volksmenge: Er, Jesus, treibt die Dämonen durch Beelzebul, den Obersten der Dämonen, aus. Weiß jemand vielleicht, woher dieser Ausdruck Beelzebul kommt? Also der taucht nur in den Evangelien auf. Also bei Lukas dreimal, bei Matthäus dreimal, bei Markus auch nochmal. Beelzebul. Wo kommt dieser Name her? Hat vielleicht jemand eine Idee? Ich gebe einen Tipp, man muss ins Alte Testament. Das ist wahrscheinlich der Hintergrund. Vielleicht erinnert der ein oder andere von euch sich an die Begebenheit mit Elia und den anderen Propheten am Berg Karmel. Was waren das für Propheten? Baalspriester. Und der Name Beelzebul ist wahrscheinlich zweigeteilt. Der erste Teil des Namens Beel mit Doppel-E geht zurück auf den Namen Baal. Und Baal, das war in Zeiten des Alten Testamentes ein weit verbreiteter Götze, der von Menschen verehrt wurde. Der Name Baal ist sowas wie ein Titel, bedeutet Herr. Ja, das ist wahrscheinlich auch bei Beelzebul der Fall. Beelzebul bedeutet wahrscheinlich so viel wie Herr des Hauses. Das spielt für den weiteren Verlauf, was Lukas berichtet, eine Rolle. Da ist viel von Häusern und Behausungen die Rede. Und wer da das Sagen hat. Und auf diesen Vorwurf, er würde die Dämonen durch Beelzebul austreiben, da geht Jesus dann von Vers 17 an ein. Und da gibt es einen zweiten Vorwurf oder ein Verlangen der Leute. Andere wollten ihn auf die Probe stellen und verlangten von ihm ein Zeichen vom Himmel. Und darauf geht Jesus dann von Vers 29 an ein. So ist grob der Aufbau der Erzählung von Lukas. Ja, was ist denn das für ein Vorwurf? Also Jesus treibt die Dämonen durch Beelzebul. Also später wird deutlich, Beelzebul kann man gleichsetzen mit dem Satan. Also Jesus treibt durch Beelzebul den obersten Dämonen andere Dämonen aus. Also die Leute unterstellen Jesus, also du bist ein ganz gewiefter Trickbetrüger. Du treibst es schlauer als alle anderen. Du tust nicht so, also ne, die anderen, die kommen böse daher. Da ist offensichtlich, dass den Menschen Böses getan werden soll, aber du machst es anders. Du hast dich mit dem Beelzebul darauf verständigt, wir begegnen den Menschen freundlich, wir tun ihnen Gutes und bringen sie dann so dazu, dass sie uns ihr Vertrauen entgegenbringen und dann bringen wir sie doch unter die Herrschaft des Teufels. So, und auf diesen Vorwurf, also das ist schon ein Vorwurf, der es in sich hat, ne? Also Jesus, du gibst vor, Gottes endgültige Herrschaft zu verkündigen. Das ist das große Thema in der Verkündigung von Jesus. Der sagt den Leuten, ich bin der, von dem im Alten Testament die Rede ist, der Messias. Ich bringe den Leuten Gottes endgültige Herrschaft. Das heißt, wenn jemand mir mein Leben anvertraut, dann erfährt er durch mich Gottes gnädige Herrschaft. Und diese gnädige Herrschaft Gottes beinhaltet vor allem zwei Sachen. Der kriegt Vergebung der Sünden und er kriegt neues Leben. Also neues Leben in dem Sinne, der wird dazu befreit, dass er Gott dient. Also diesen Anspruch hat Jesus zentral erhoben. Wenn er gepredigt hat, Kehrt um, denn die Herrschaft Gottes ist herbeigekommen. Und um diese Botschaft zu unterstreichen, hat Jesus auch viele Wunder getan. Unter anderem hat er Dämonen ausgetrieben. Und jetzt dieser Vorwurf. Wie antwortet Jesus darauf? Lukas berichtet von Vers 17 Folgendes. Aber Jesus wusste, was sie dachten, und sagte zu ihnen: Jedes Reich, das mit sich selbst entzweit ist, wird verwüstet, und ein Haus, das mit sich selbst im Streit ist, stürzt zusammen. Nun behauptet ihr, dass ich durch Beelzebul Dämonen austreibe. Wenn aber der Satan mit sich selbst im Streit liegt, wie wird sein Reich bestehen? Wenn ich die Dämonen durch Beelzebul austreibe, durch wen treiben dann eure Söhne sie aus? Darum werden sie eure Richter sein. Ist nicht so ganz einfach, die Antwort von Jesus. Also mehrere Fragen stellen sich. Wer sind denn die Söhne von den Israeliten, die auch Dämonen austreiben? Was sind denn das für Leute? Und warum sind die dann deren Richter? Also der Gedankengang erst einmal ungefähr ist folgender. Wenn Jesus durch Beelzebul Dämonen austreibt, also Jesus denkt hier einfach mal laut. Also sollte es so sein, dass ihr recht habt, dass ich mich mit Beelzebul verbündet habe und Dämonen austreibe, dann würde ja der Satan mit sich selbst im Streit liegen. Also wie kann es sein, dass der Satan selbst durch mich seine Dämonen austreibt und seine Herrschaft aufrechterhält? Also das Beispiel von dem Stummen, der geheilt worden ist. Also guckt euch den Stummen an. Von wem ist er jetzt besessen? Ist der jetzt noch im Besitz des Satans oder irgendeines Dämons? Nee, ne? Der war stumm und der kann jetzt reden. Und wahrscheinlich setzt Lukas hier voraus, der redet nicht nur irgendetwas, sondern der lobt Gott. Also der trägt offensichtlich Kennzeichen eines Menschen, der dazu befreit worden ist, unter Gottes Herrschaft zu leben. Wie geht denn das? Also, seit wann duldet der Satan es, dass Menschen von Dämonen befreit werden? Oder seit wann bewirkt der Satan, dass Menschen von Dämonen befreit werden und dann unter Gottes Herrschaft leben? Der zerstört also sein eigenes Reich, oder wie? Und dann in Vers 19 sagt Jesus dann: Wenn ich die Dämonen durch Beelzebul austreibe, Klammer auf, was ich nicht tue, aber angenommen, es wäre so, durch wen treiben dann eure Söhne sie aus? Also Jesus setzt hier voraus, es gibt Söhne der Israeliten, die treiben Dämonen aus. Und die wissen das auch. Und denen müssten sie dasselbe unterstellen wie Jesus. Ich mach's kurz, wahrscheinlich bezieht Jesus sich hier auf seine Jünger. Das sind ja alles Israeliten. Söhne, eure Söhne heißt so viel wie eure Volksgenossen, eure Mit-Israeliten, meine Jünger, von denen ihr schon viel gehört habt, dass sie umhergezogen sind und Dämonen austreiben. Die haben viele Menschen befreit, offensichtlich. Also, ne? Also, wenn's nach euch geht, läuft hier jetzt in Israel eine riesige Kampagne des Satans, wo viele Menschen von seiner Herrschaft befreit werden. Also der Hinweis von Jesus eben, ne, durch ihn und seine Jünger sind viele Menschen in Israel von Dämonen befreit worden Und sie sind ganz offensichtlich unter Gottes gnädige Herrschaft gekommen. Und nun setzt Jesus voraus, also euren Söhnen, also meinen Jüngern, denen hat noch niemand unterstellt, die würden durch Satan Dämonen austreiben. Warum soll das jetzt ausgerechnet bei mir, ihrem Anführer, der Fall sein? Deswegen das Urteil, darum werden sie eure Richter sein. Heißt so viel wie, also euren Mitisraeliten, meinen Jüngern, denen haltet ihr zugute, dass sie Gutes tun, dass sie wirklich Dämonen austreiben. Mir wollt ihr unterstellen, ich würde das mit Beelzebul tun. Oder der Beelzebul würde es durch mich vollbringen, Dämonenaustreibung. Darum werden sie eure Richter sein. Mit anderen Worten, ihr wisst selbst, wie verlogen euer Vorwurf mir gegenüber ist und ihr werdet dafür zur Rechenschaft gezogen. Das ist ein wichtiger Grundsatz, ne? Also es gibt ja viele Menschen, die sagen, sie haben Zweifel im Blick auf Gott, im Blick auf Jesus, im Blick auf die Bibel, ob das alles wahr ist. Es gibt unterschiedliche Arten von Zweifel. Es gibt Zweifler, ich würde mal sagen, die meinen es ernst. Die haben echte Fragen, die sind in wirklicher innerer Not. Aber dann gibt's auch Zweifler, deren Zweifel ist durch und durch boshaft. Es ist ihre Boshaft, die Gott und Jesus lauter böse Dinge unterstellt. Und sie, diese Leute, werden auch irgendwann ihren Richter finden. Vers 20 sagt Jesus dann, wenn ich aber die Dämonen durch den Finger Gottes austreibe, dann ist wirklich Gottes Herrschaft über euch gekommen. Der Finger Gottes, worauf weist das hin? Also es ist wieder Altes Testament, ne? Jesus spricht hier vom Finger Gottes. Worauf bezieht er sich hier? Auf welche Begebenheit? Zweite Buch Mose. Mose tut Wunder in Ägypten und die ägyptischen Magier auch, ne? So die ersten zwei Plagen, die Mose über Ägypten bringt, da können die Magier ihn nachahmen, aber dann bei der dritten Plage, das können sie nicht nachahmen. Nicht die Plage, die ersten Wunder, genau, jetzt habe ich. Also die ersten Wunder, die Mose tut vor dem Pharao, können nachgeahmt werden, aber das dritte nicht mehr. Und dann sagen diese Magier, das ist der Finger Gottes. Also da fällt ihnen auf, also bei Mose, da steht ein mächtigerer Gott dahinter als bei uns. Der ist außergewöhnlich. Und Jesus macht hier den Hinweis, also ich treibe die Dämonen durch den Finger Gottes aus. Es ist nicht Beelzebul, der hinter mir steht, sondern ein mächtigerer als Beelzebul. Also die von den Magiern damals in Ägypten, von denen könnte man sagen, also die haben durch Beelzebul Wunder getan. Aber bei mir ist es so wie bei Mose. Mose hat durch den Finger Gottes die Wunder getan und ich tue es auch durch den Finger Gottes. Also Gottes Macht steht hinter Jesus und darum ist es auch so, dass durch Jesus Menschen unter Gottes Herrschaft kommen. Und dann führt Jesus das aus von Vers 21 an. Solange der Starke oder ein Starker mit Waffen gut ausgerüstet ist und sein Haus bewacht, ist sein Besitz in Sicherheit. Aber wenn der Stärkere kommt und ihn besiegt, nimmt er ihm alle Waffen weg, auf die er sich verließ, und verteilt seine Beute. Wer nicht für mich ist, der ist gegen mich. Und wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut. Also hier in dem, das ist eine bildliche Redeweise von Jesus, ne? Der Starke, von dem hier die Rede ist, das ist Beelzebul oder Satan. Der Stärkere ist Jesus. Und dann spielt Jesus auf eine Stelle wieder aus dem Alten Testament an. Jesaja 49, Verse 24 und 25. Da spricht Gott zu einem Knecht, den er bevollmächtigt hat, seine Herrschaft aufzurichten. Ein Knecht Jahwes, so wird er da genannt. Der bringt Gottes Herrschaft zu Israel, aber nicht nur zu Israel, sondern zu allen Völkern, heißt es da. Und da sagt Gott zu seinem Knecht an einer Stelle, kann man einem Starken seine Beute wegnehmen? Kann man die Gefangenen eines mächtigen Tyrannen befreien? So spricht der Herr, die Gefangenen des Tyrannen werden befreit und dem Starken wird seine Beute entrissen. Wer dich angreift, den werde ich angreifen. Ich selbst werde deine Kinder retten. Also das sagt hier Gott, Jahwe, zu seinem Knecht. Und kann man einem Starken seine Beute wegnehmen? Kann man die Gefangenen eines mächtigen Tyrannen befreien? Nicht einfach so. Man muss stärker sein. Dann geht das. Wer ist hier der Stärkere? Es ist Jahwe. Jahwe sagt seinem Knecht, ich selbst werde deine Kinder retten. Wer dich angreift, den werde ich angreifen. Also ein Stück weit wird hier noch sehr zwischen Jahwe und seinem Knecht unterschieden. Der Knecht kann nur dem Starken seine Beute entreißen, wenn Jahwe ihm hilft. Und jetzt bei Lukas ist klar, also mit dieser Anspielung von Jesus, er ist der Knecht Jahwes. Er ist von Gott gesandt worden, um Menschen aus der Herrschaft des Teufels zu befreien. Aber jetzt fehlt hier so ein bisschen bei Jesus der Hinweis, der ausdrückliche Hinweis, dass er es eigentlich nicht kann, sondern der Gott, der hinter ihm steht, der tut's. So wie Jesus das schildert, ist bei ihm in einer Person sowohl der Knecht Jahwes als auch Jahwe selbst gegenwärtig und rettet Menschen aus der Hand des Tyrannen, dem Starken. Und dann dieses ein strenges Wort von Jesus, wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut. Ist eine bildliche Redeweise, die sich auf diese Prophetie von Jesaja bezieht. Ne? Der Knecht Jahwes ist von Gott dazu eingesetzt worden, sein Volk zu sammeln. Und Jesus ist derjenige, der sammelt jetzt Menschen und bringt sie unter Gottes Herrschaft. Wer ihm dabei nicht hilft, der zerstreut und wird sein Urteil finden. Und dann erzählt Jesus so eigenartige Sachen über Dämonen von Vers 24. Wenn der unreine Geist einen Menschen verlässt, irrt er durch die Wüste und sucht Ruhe. Er findet aber keine und sagt sich, ich will in mein Haus, von wo ich gekommen bin, zurückkehren. Er kehrt zurück und findet alles sauber und aufgeräumt. Darauf geht er hin und sucht sich 7 andere böse Geister, die noch schlimmer sind als er selbst. Sie gehen in das Haus und wohnen dort. So ist dieser Mensch am Ende schlimmer dran als am Anfang. Es geht hier wahrscheinlich nicht, Jesus, wahrscheinlich nicht darum, das typische Verhalten von Dämonen zu kennzeichnen. Also der Hauptgrund, warum Jesus über einen Dämon spricht, der einen Menschen verlässt und dann wieder zurückkehrt, ist wohl folgender. Also Jesus wurde ja beschuldigt, er würde die Dämonen durch Beelzebul austreiben. Und jetzt erklärt Jesus aber, dass es nicht zu der Natur von Dämonen gehört, den Einfluss von Menschen freiwillig preiszugeben. Bei dem Menschen, den Jesus geheilt hat, ist es ja offensichtlich, der ist in dem Moment irgendwie frei von schlimmen Einflüssen, von dämonischen Einflüssen. Ne, und die Leute werfen ja Jesus vor, ja, das ist alles nur, wir würden sagen, gefaked. Der ist gar nicht wirklich frei geworden. Und daraufhin sagt Jesus eben das hier, macht er diesen Einwand, Leute, es ist nicht typisch für Dämonen, dass wenn sie Einfluss auf Menschen kriegen können, ihn nicht auch wahrnehmen. Sie fühlen sich sozusagen heimatlos, ohne Menschen, die sie in Besitz nehmen können. So, ne, Jesus vergleicht ja einen Menschen, der in Besitz genommen werden kann. Er vergleicht ihn wie ein Wohnhaus für einen Dämon. Es ist natürlich bildliche Redeweise, aber soll zum Ausdruck gebracht werden, die Existenz von Dämonen, die ist wirklich sinnlos. Also wenn wir Sünder, die ohne Gott eine genauso sinnlose Existenz führen, für die so etwas wie eine Heimstatt sein sollen. Wirklich glücklich werden die nicht, Dämonen. Die finden nicht Erfüllung, wenn sie jetzt in uns, wenn sie unser Leben in Besitz nehmen können. Was ist das für ein Sinn, ne? Wenn man alleine böse ist oder ob man noch mit einem anderen böse ist? Es ist eine sinnlose Existenz. Die einzig sinnvolle Existenz hat ein Mensch da, wo Gott ihn in Besitz nimmt, durch Jesus Christus. Und wahrscheinlich steckt von Jesus hier auch eine deutliche Warnung drin. Wenn sie ihn als Retter abweisen, stehen sie in der Gefahr, endgültig von Dämonen in Besitz genommen zu werden. Und das muss sich dann nicht darin zeigen, dass jemand äußere Zeichen von Besessenheit zeigt. Das berichtet Lukas jetzt nicht so im Zusammenhang mit dem Vorwurf, er würde durch Beelzebul die Dämonen austreiben. Das machen die anderen Evangelisten, dass sie darauf hinweisen, dass Jesus in diesem Zusammenhang von der Sünde gegen den Heiligen Geist spricht. Das folgt bei Lukas dann ein Kapitel später, Kapitel 12, Vers 10. Also er bringt das ein Stück weit auch mit in Verbindung. Also, so ist das hier gemeint. Die Warnung von Jesus, also wenn jemand ihm unterstellt, er würde nicht im Auftrag Gottes handeln und durch seinen Geist, sondern im Auftrag des Satans und mit seinen Mitteln, wer das behauptet, steht in der Gefahr, endgültig gerichtet zu werden. Endgültig gerichtet zu werden in dem Sinne, dass er schon zu seinen Lebzeiten keine Möglichkeit zur Umkehr mehr bekommt. Und das zeigt sich dann, ja, in einer fortlaufenden, ablehnenden Haltung gegenüber Jesus. Wir können einem Menschen natürlich nicht ins Herz gucken, ne? Ist auch gut so. Aber Jesus, der macht das mit diesem Hinweis deutlich, mit diesem Hinweis auf die Sünde gegen den Heiligen Geist. Leute, ihr könnt eine rote Linie überschreiten. Wenn ihr darüber geht, dann gibt's kein Zurück mehr. Es gibt einen Punkt, ab dem Gott euch keine Möglichkeit zur Umkehr mehr geben wird. Dann überlässt er euch dem Einfluss dämonischer Mächte. Und das Hauptkennzeichen dafür ist dann der tief sitzende Unglaube und Ablehnung gegenüber Jesus. Aber jetzt etwas Positives, Kapitel 11, Vers 27. Als Jesus das sagte, erhob eine Frau aus der Menge ihre Stimme und rief: Glücklich zu preisen ist die Frau, die dich in der Schwangerschaft getragen und dich mit ihren Brüsten genährt hat. Jesus antwortete: Gewiss. Aber wirklich glücklich zu preisen sind diejenigen, die das Wort Gottes hören und danach leben. Also diese Frau zeigt einigen Mut, dass sie sich in der Menge zu Jesus bekennt. Das hebt sie von den anderen, die ihm Misstrauisch begegnen, heraus. Sie preist die Mutter von Jesus, also die Maria, glücklich, dass sie diesen Jesus zur Welt gebracht und großgezogen hat. Ist eine schöne Geste, ne? Also sie will mit diesem Spruch, will sie eigentlich Jesus ehren, ne? Was bist du für ein grandioser Retter? Was für eine Ehre deine Mutter gehabt hat, dich zur Welt zu bringen. Und Jesus greift das auch zum einen positiv auf, ne? Gewiss. Aber wirklich glücklich zu preisen sind diejenigen, die das Wort Gottes hören und danach leben. Ne? Das ist ein Segen für meine Mutter, sagt Jesus, dass sie mich empfangen und zur Welt bringen und aufziehen durfte. Dadurch alleine wird sie nicht gerettet. Sondern sie wird gerettet, wenn sie, wie alle anderen Menschen auch, wenn sie mir ihr Leben anvertraut und bekennt, dass ich der Retter bin. Das Wort Gottes hören und danach leben. Das Wort Gottes ist hier das Evangelium. Die Botschaft von Jesus, durch den Gott seine Herrschaft aufrichtet. Der zweite Punkt. Setze alles daran, dass du der Finsternis entkommst und durch Jesus das wahre Licht empfängst. Von Vers 29 an antwortet Jesus auf den Vorwurf, der ihm in Vers 16 gemacht wurde, oder auf die Anfrage, ne? Diese Forderung eines Zeichens vom Himmel. Ein Zeichen vom Himmel. Die Leute wollen etwas Spektakuläreres als einfach nur, dass ein Mensch wieder reden kann, der vorher stumm war. Die wollen von Jesus sowas Ähnliches wie Elia, ne? Was hat Elia zum Beispiel getan? Der hat einen Satz gesagt: Feuer vom Himmel, und dann werden 50 Männer vom Blitz erschlagen. So ein Zeichen wollen sie von Jesus. Und Jesus macht ihnen deutlich: Ich tanze nicht nach eurer Pfeife. Vers 29, als immer mehr Menschen bei Jesus zusammenströmten, sagte er: Diese Generation ist eine böse Generation. Sie fordert ein Zeichen, aber es wird ihr keines gegeben werden, außer das Zeichen von Jona. Wie nämlich Jona für die Einwohner von Ninive zu einem Zeichen wurde, so wird es der Menschensohn für diese Generation werden. Am Tag des Gerichts wird die Königin aus dem Süden aufstehen und die Menschen dieser Generation schuldig sprechen. Denn sie kam vom Ende der Welt, um die Weisheit Salomos zu hören. Und hier ist etwas Größeres vor euch als das von Salomo. Am Tag des Gerichts werden die Bewohner von Ninive aufstehen und diese Generation schuldig sprechen, denn sie kehrten auf Jonas Predigt hin um. Und hier ist etwas Größeres vor euch als das von Jona. Diese Generation ist eine böse Generation, sagt Jesus, und er bezieht sich hiermit auf die Mehrheit seiner jüdischen Volksgenossen. Sie lehnt ihn ab und darum ist sie eine böse, verwerfliche Generation, die in der Gefahr steht, endgültig von der Herrschaft Gottes ausgeschlossen zu werden. Sie fordern ein Zeichen und Jesus gibt ihnen ein Zeichen, das Zeichen von Jona. Die Geschichte von Jona, ne, die kennen fast alle. Gott schickt Jona nach Ninive, einer Stadt außerhalb von Israel. Und Jona sagt erst einmal, nee. Die haben das nicht verdient, dass sie die Botschaft Gottes hören. Vielleicht kehren die ja sogar um, das wäre ja noch schlimmer. Dann kriegen sie sogar Vergebung ihrer Sünden. Jona flieht vor Gott, aber Gott, man kann sagen, Gott zwingt ihn dann doch nach Ninive. Ne? Und dann ist Jona gehorsam, er geht nach Ninive. Und was kündet er der Stadt an? Noch 40 Tage. Dann kommt Gottes Gericht. Und in der Botschaft von Jona ist das so ein bisschen offen. Ja, steht das jetzt fest, dass nach 40 Tagen das Gericht kommt? Oder haben die Einwohner von Ninive noch Gelegenheit, umzukehren und das Gericht abzuwenden? Jedenfalls, die Einwohner von Ninive, allen voran der König, zögern nicht einen Moment und kehren um. Das ist wahrscheinlich das Zeichen von Jona. Also Jona geht nach Ninive und verkündigt den Leuten eine Botschaft, die von ihnen zu Herzen genommen wird. Und in ähnlicher Weise ist auch Jesus ein Zeichen für die Juden seiner Zeit. Er ruft sie zur Umkehr, warnt auch sie vor dem Gericht, wenn sie ihn ablehnen. Dieses Zeichen seiner Verkündigung sollen sie sich zu Herzen nehmen und nicht ausweichen und nach irgendwelchen Zeichen fordern. Das ist das Zeichen von Jona. Ne? Bei Jona ganz eindeutig, er predigt die Umkehr, die Nineveten kehren um und werden vor dem Gericht verschont. Die Anwendung von Jesus, ne? Ich predige euch die Botschaft von Gottes Herrschaft, kehrt um und ihr werdet gerettet. Lehnt diese Botschaft ab und ihr werdet Gottes Gericht erfahren. Ganz einfach. Und da macht Jesus deutlich, dass er etwas Größeres bringt. Jona, ja, das war wahrscheinlich eine ganz einfache Predigt, ne? Aber bei Jona kann man ja sogar, da steht sogar das Gerichtswort im Vordergrund. Noch 40 Tage. Dann kommt Gottes Gericht. Und die Einwohner von Ninive denken sich, ja, vielleicht steckt ja noch ein bisschen Gnade da drin. Vielleicht, wenn wir umkehren, werden wir verschont. Und sie werden verschont. Und Jesus bringt etwas viel Größeres. Da kommt nicht so was, noch 40 Tage, dann kommt Gottes Gericht und vielleicht kann jemand dem Gericht entrinnen. Nee. Was ist das Größere, was Jesus bringt? Bei Jesus ist die Betonung auf Gottes Gnade viel größer als bei Jona. Nee, der geht durch die Städte in Israel. Er verkündet, dass Gott seine gnädige Herrschaft durch ihn aufrichtet. Und er unterstreicht das mit vielen Wundern, die Menschen heil machen. Und Jesus macht den Leuten klar, also Leute, wenn ihr das ablehnt, dann werden am Ende die Einwohner von Ninive über euch zu Gericht sitzen. J- Jesus schließt dann mit einer bildlichen Rede von Vers 33 an. Niemand zündet eine Lampe an und versteckt sie dann oder stellt sie unter einen Topf. Im Gegenteil, sie kommt auf den Lampenständer, damit alle, die das Haus betreten, das Licht sehen können. Die Lampe des Leibes ist dein Auge. Ist dein Auge ohne Falsch, so ist dein ganzer Leib von Licht erfüllt. Ist es aber böse, ist dein ganzer Leib von Dunkelheit erfüllt. Pass auf, dass statt des Lichts nicht Finsternis in dir ist. Wenn nun also dein ganzer Leib im Licht ist und keine Finsternis mehr vorhanden ist, dann wird er so ganz im Licht sein, wie du es bist, wenn der Lichtstrahl der Lampe dich trifft. Wieder ein etwas schwierigeres Bildwort. Merkt euch einfach, in gewisser Weise knüpft dieses Bildwort an das Bildwort vom Haus an. Das Haus hat ein Fenster. Und durch das Fenster kommt Licht ins Haus. Oder anders gesagt, wenn das Fenster zu ist, wir würden sagen, wenn überall die Jalousien runtergemacht werden, dann ist es im Haus dunkel. Ne, stellt euch weiter vor, es gibt kein elektrisches Licht. Dann ist es da dunkel. Der Leib ist sowas wie das Haus. Und das Auge ist sowas wie das Fenster. Durch das Auge kommt Licht in den Leib. Oder auch nicht. Das Auge steht stellvertretend für den ganzen Menschen, der auf die Botschaft von der Herrschaft Gottes reagiert. Entweder gehen die Jalousien runter. Die Botschaft wird abgelehnt. Dann bleibt's dunkel im Leib, im Haus. Oder aber die Botschaft wird im Glauben angenommen. Das sind, ne, im Bild offene Augen. Oder offene Ohren. Dann kommt das Licht rein. Licht, Finsternis. Im Johannesevangelium spricht Jesus noch viel mehr in diesen Bildworten von seiner Rettung oder von dem Gericht, das ein Mensch erfährt. Licht, Finsternis. Und der wichtigste Vers ist in Vers 35. So habe nun Acht, dass das Licht in dir nicht Finsternis ist. Den Vers kann man sehr schnell missverstehen. Man könnte ihn so verstehen, ja, da ist sowieso schon Licht in mir, ne? Nee, das will der Vers nicht sagen. Es ist einfach eine Aufforderung. Pass auf, dass durch deine Augen das Licht in deinen Leib kommt. Wenn nicht, dann ist es da dunkel, zappenduster. Und dieses Bildwort von der Dunkelheit, das in einem Menschen selber drinne ist, das gebraucht Jesus an anderer Stelle, wenn er vom endgültigen Gericht spricht, von der ewigen Verdammnis. Das ist ewige Finsternis. Ewige Finsternis, bildlich gesprochen, ist, wenn ein Mensch für immer seiner eigenen inneren Finsternis überlassen bleibt, seiner Bosheit und Sündhaftigkeit und nur noch mit solchen Leuten und Dämonen zusammen ist, die auch so geprägt sind von Finsternis. Stellt euch vor, die sind dann für immer zusammen. Da heckt einer nur eine Bosheit nach der anderen aus, die er dem anderen antun kann. Da will keiner hin, oder? Das andere, das Gegenteil ist die Herrschaft, das Leben im Licht. Dieses Bildwort vom Licht bedeutet so viel wie, dass das Licht Gottes einen Menschen durchdringt, durch seine Botschaft vom Evangelium. Ein Mensch lässt sie rein und sein ganzes Leben wird immer mehr von dieser Botschaft durchdrungen. Die Herrlichkeit Gottes erfüllt ihn und wird immer mehr mit seinem Leben wiedergespiegelt. Das ist das Leben im Licht. Und du kannst Jesus wirklich vertrauen, dass er derjenige ist, der dir dieses Leben bringt. Niemand anders. Amen.